Ich denke, es war ein schöner Lobpreis heute. Ja, ging zu Herzen. Wie empfandet ihr das? War gut. Genau. Das tut doch richtig gut für die Seele, oder? Solche Lieder zu singen, das ist doch eine Wohltat. Ich muss ehrlich sagen, ich kämpfe, das hätte ich mir früher nie gedacht, ich kämpfe manchmal mit den Tränen bei den Liedern. Einfach diese Freude im Herzen zu haben, das zu singen, das aus dem Herzen rauszulassen, diese Wohltat der Anbetung. Wir waren ja, mein Schwiegersohn, wir waren ja zum Lehrgang und ich habe beim Lehrgang haben wir gelernt, ne, dass wenn man eine Rede hält vor Leuten, dass nur 12% vom Inhalt bei euch ankommen. 50% achten die Zuhörer auf die Stimme des zu Redenden und 38% auf die Körpersprache. Das hat mich echt erschreckt. Da habe ich mich halt fein angezogen und ich versuche deutlich zu sprechen, weil mir es schwerfällt, heute zu predigen, weil mir Gott diesen Predigttext vor Wochen schon aufgetragen hat und ich eigentlich damit nicht so recht umgehen konnte. Das ist eine Geschichte, die haben wir alle schon tausendmal gehört. Und das bisschen aufzulockern, fange ich mit einem Witz an. Unterhalten sich zwei Ostfriesen. Fragt der eine Ostfriese den anderen, was ist näher, der Mond oder London? Dann sagt der zweite Ostfriese, natürlich der Mond. Oder kannst du von hier London sehen? Das ist immer gefährlich, wenn man Witz erzählt, wenn keiner lacht. Aber das sind wir wieder bei uns Menschen. Wir glauben das, was wir sehen, eher als das, was wir hören. Der Mensch ist ein visuelles Wesen. Also ich will sehen, an was ich glaube. Man versprach mir beim meinem Autokauf, das Auto fährt locker 200. Ja, könnt ihr erzählen, ich will sehen, die Tachonadel. Ja. Das Hotel ist wunderschön, 5 Sterne, man kann viel lesen, aber ich will sehen, dass ich es glaube. Und das ist die Geschichte, wo ich jetzt einsteige. Und wir lesen Johannes, wer mitlesen will, Johannes 4 ab Vers 5. Johannes 4 ab Vers 5, ich lese noch Neues Leben. Und ich bitte euch, dass ihr euch fantasiemäßig darauf einstellt, dass ihr euch die Geschichte vor Augen malt. Ja, haben wir auch gelernt, ne? Die Hände immer oberhalb vom Gürtel, ja, das ist positiv. Ja, sehr schön, ich fange an zu lesen. Er kam zu einer samaritanischen Stadt Sychar in der Nähe des Feldes, das Jakob seinen Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Erschöpft von der langen Wanderung setzte Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samaritanerin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, bitte gib mir zu trinken. Er war zu diesem Zeitpunkt alleine, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas Essen zu kaufen. Die Frau war überrascht, denn sonst wollten die Juden nichts mit diesen Samaritanern zu tun haben. Sie erwiderte, du bist ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gottes für dich bereitsteht und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bitten würde und er würde dir lebendiges Wasser geben. Aber Herr, du hast doch weder Seil noch einen Eimer, entgegnete sie. Und dieser Brunnen ist sehr tief, woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Wie kannst du besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne und sein Vieh hatten? Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt, bis dahin. Kennen wir alle die Geschichte. Ne? Alte Geschichte. Und ich dachte, Gott, warum, was soll ich mit der Geschichte? Und der Herr stieß mich auf einen Satz in dieser Geschichte, auf einen Satz. Den sage ich euch aber erst am Ende. Weil vorher habe ich 4 Aussagen in diesem Satz und die werden wir mal ein bisschen betrachten. Und löst euch mal von dieser Vorstellung, dass die Frau eine ruhige, stille Frau ist. geht mal daran, dass die Frau tough ist, nicht auf den Mund gefallen ist, wie einige Frauen, ja, dass sie laut ist, dass sie sich nichts gefallen lässt. Man muss nämlich verstehen, zwischen den Juden und diesen Samaritanern, da war eine Riesenkluft. Und um das zu verstehen, muss man viele Jahre zurückreisen, ungefähr 1000 Jahre zurück in der Geschichte. Als Salomon gestorben war, wurde dieses Israel geteilt in ein Nordreich und ein Südreich. Dieses Südreich bestand aus dem Stamm Juda größtenteils und die wurden irgendwann Judäer und aus Judäa wurden Juden. Und dieses Nordreich, das waren diese Samaritaner. Die bezeichnen sich übrigens als Israeliten, was die Juden damals abgelegt hatten. Fakt ist eins, jeder von dieser Glaubens- oder von dieser Volksgruppe, die aus Israel stammten, dachte von sich, wir sind das Original. Die anderen sind nicht so wie wir. Wir sind das Original. Ganz interessant ist, als aus der babylonischen Verdammung die Israeliten zurückkehrten, die Juden zurückkehrten, fingen sie ja an, dieses Jerusalem wieder aufzubauen. Und die Samaritaner fragten, können wir euch mithelfen beim Aufbau? Und die Juden lehnten ab und sagten, nein, das machen wir allein, weil wir sind die Besseren. Und da ging ein Streit. Also es war nicht so, wie viele so denken, dass sie sich hauen und stechen und die konnten sich nicht riechen. Das war so nicht. Aber jeder von dieser Gruppe dachte, wir sind besser. Wir sind die echten Christen. So kann man es heute sagen. Also alle anderen sind nicht so, aber wir in unserer Gemeinde, wir sind doch die echten Christen. Wir glauben doch echt. Und so war dieses da. Und jetzt muss man sich reinziehen. Mittagszeit, da war keiner am Brunnen, weil wer schon mal in den südlichen Ländern war im Urlaub, unter Mittagszeit verlässt man sogar einen Strand freiwillig. Außer der König Jonas, der protzt sich da in die Sonne, weil er das mag und das ja alles sehnig war im Süden. Verließen den, sag ich mal, die Plätze und diese Frau nutzte diese Zeit, um dorthin zu gehen, weil ihr Leben nicht ganz koscher war. Kommen wir später nochmal dazu. Und da kommt sie dorthin und da sitzt ein Jude und fragt sie auch noch, gib mir mal bitte Wasser. Und jetzt sage ich euch, löst euch mal von dieser Denke, oh ja, Jesus, ich hol dir Wasser rauf, sondern anders. Warum bittest du mich, dass ich dir Wasser hole? Also die Frau war da schon tough. Und das war die erste Aussage. Und die nächste Aussage ist, du hast doch nicht mal ein Seil. Du hast doch nicht mal ein Seil. Du hast doch nicht mal einen Eimer und bittest, dass du mir Wasser geben willst? Also, dir hat sich das nicht gefallen lassen. Der Jude will, dass ich ein Wasser hole und hat aber nichts, mit was ich Wasser holen könnte. Jetzt saß ich über meiner Predigt, dachte Gott, was soll ich denn mit dieser Predigt anfangen? Was soll ich denn den Leuten erzählen? Und dann fiel es mir immer mehr von den Augen. Jesus ist doch einer von vielen heutzutage. Es gibt doch so viele Hilfsangebote, die wir kriegen können. Warum ist denn gerade Jesus? Jesus. Und ich habe mich ertappt, dass es mir auch so geht. Ich habe viele Mitarbeiter auf Arbeit und ich kenne auch so viele Leute und ich setze immer sofort an, wenn irgendwo Seelenheil ist, setze ich immer sofort an mit unserem Evangelium. Was habe ich sonst? Ne? Es wird schon wieder warm, kannst du die Leute dann nicht helfen. Und ich habe mich auch ertappt dabei, dass es leicht ist zu sagen, Gott kann dir helfen. Bete doch mal zu Gott. Das kriegt man noch hin. Ne? Mit Gott kann jeder so ein bisschen was anfangen. Gott, ja, Gott ist imaginär. Ne? Aber zu sagen, Jesus, hast du schon mal zu Jesus gebetet? Hast du schon mal was von Jesus gehört? Ich weiß nicht, wird bei euch nicht so sein, bei mir ist da immer so ein bisschen eine Hemmschwelle. Wisst ihr, wie ich das, na, Gott ist Gott. Ne? Gott kann jeder irgendwie, sagt, irgendjeder Mensch sagt, na, ich glaube schon, dass es da was Krasseres gibt. Aber mit Jesus ist das schon wieder, da legst du dich fest. Was hat denn Jesus? Was hat denn unser Jesus zu bieten? Und jetzt musst du dich mal wieder reinversetzen in Menschen, die noch nie was gehört haben. Wir hatten heute das Thema am Anfang, wir leben in einem Land, die mit Jesus nichts anfangen können. Hier gibt es Generationen, die können mit Jesus nichts anfangen. Ich habe mir eigentlich noch Bordaten hergesucht. Ich wollte euch Bordaten präsentieren, wie wenig Christen noch mit Jesus was anfangen können. Ich habe die Bordaten ganz schnell wieder weggetan, weil die waren mir zu hart. Weil ein Großteil der Christen, die in Deutschland in den Kirchen gehen, ja selbst der Pastoren, Bischöfen, Theologen, können mit Jesus nichts mehr anfangen. Glauben nicht mehr das, was in der Bibel über Jesus steht. Ja, ich habe sogar von einem Pastor sogar gelesen, gestern Abend erst, der hat in seiner Predigt gesagt, ich glaube nicht mehr an Gott. Bumm. Daraufhin hat ihn die Gemeinde des Amtes enthoben und er hat sich dort zurückgeklagt. Richtig über Gericht, und er darf das sagen in seiner Predigt. Es ist sein Job, er predigt, er macht schöne Worte und bla bla bla, und er kann auch sagen, dass er nicht mehr an Gott glaubt. Und die Prozente von den Menschen sage ich euch gar nicht, das ist erschreckend. Glauben die Menschen noch Jesus Christus? Ich war gestern Abend im Hotel, vorgestern Abend, Freitagabend, und ich ziehe beim Nachttisch beim Hotel den Schublader raus und wollte mein Tablet reinigen, und da lag tatsächlich eine Bibel. Also es ist schon lange her, dass ich in Hotels eine Bibel fand, im Nachttisch. Und da lag natürlich oben drauf so ein Zettel, wie bewerten Sie das Hotel? Ich habe alles bewertet, eine Bemerkung. Ich finde es toll, dass ihr in euren Nachttischen Bibeln habt. Das war meine Bemerkung. Glaubst du noch an Jesus Christus? Glaubst du wirklich noch, dass Jesus Christus deine Probleme heilen kann? Er hat doch gar nichts. Was hat denn Jesus? Werden viele Menschen fragen. Man streitet sich heute über seine Geburt. Ist er nur jungfräulich geboren oder nicht? Auch da lehnen das immer mehr Menschen ab. Man streitet sich um die Wunder, man streitet sich um seinen Tod, man streitet sich um die Auferstehung und im Endeffekt streitet man sich um alles bei Jesus. Und dann sitzt du heute Morgen hier und es ist ein Mensch da, der sagt, doch, Jesus, es gibt nur Jesus. Wie bin ich da so sicher? Wie können wir uns da so sicher sein? Er sagt es selbst. Er sagt es in seinem Wort selbst. Ich, sagt Jesus, ich. Ist schon ein bisschen arrogant, oder? Ich bin der Weg. Jesus sagt nicht, ich bin einer von vielen Wegen, versuch's mal mit dem Buddha, wenn der dir nicht hilft, nimmst du ein bisschen Yoga, und wenn der dir nicht hilft, machst du das und dies und Weight Watchers und was weiß ich, was es heutzutage alles gibt. Nee, Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin, wie geht's weiter? Die Wahrheit. Oh, die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Und damit lässt er nichts anderes gelten. Wie würde man Jesus heute bezeichnen? Als völligen Fundamentalist. Nicht mehr therapierbar, nicht kompatibel mit all unseren Wünschen. Und die Frau sagt, nee, du hast doch nichts. Du hast doch keinen Eimer, du hast kein Seil. Was hast denn du? Mein Mikro klappert. Gut, alles gut. Bist du etwa größer, jetzt bin ich bei der dritten Aussage in diesem kurzen Text, bist du etwa größer als unser Vater Jakob? Bist du etwa größer? Wir nehmen die Geschichten der Bibel immer so her auf dem Evangelium, dass alle Menschen sofort mit Jesus begeistert waren. Ja, dass alle Menschen das sofort alles geglaubt haben. Eine kurze Geschichte nur. Johannes der Täufer schickte seine Jünger zu Jesus und sagte, was sagten die Jünger? Johannes lässt fragen, bist du der, auf den wir warten sollen? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Das gleiche ist ja heutzutage. Jesus, bist du der, auf den wir Barmenteln in den Gemeinden noch warten? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Was denn nun? Ist es Jesus oder ist es nicht? Warten wir vielleicht auf den nächsten Jesus, damit ein bisschen mehr Tamtam kommt, ein bisschen mehr modern. Und was sagt Jesus? Geh mal zurück, sagt ihm mal, was ihr seht. Blinde sehen, Lahme gehen, ja, und dann zählt er auf. Größer als Jakob? Größer als Abraham? So. Die Menschen müsst ihr euch in die Lage versetzen. Was hast du denn heute? Wo ist Jesus größer? Ist Jesus größer als das Geld, was wir haben? Ist Jesus größer als der ganze Wohlstand? Ist Jesus größer als deine Angst? Ist Jesus größer als deine Sorge? Ja, wir haben uns ein Frühstück ausgeteilt, ne, unsere Sorgen. Ja. Ist Jesus größer? Und ich empfand das heute beim ersten Lied, ja, mit diesem Schatten. Diesen Schatten im Herz. Wie oft haben wir einen Schatten im Herz, der so groß ist, wo manchmal Jesus gar nicht dran vorbeikommt? Oder ihn wir nicht vorbeilassen? Oder ich höre von Menschen schlimme Tragödien oder schlimme Schicksalsschläge, wo ich manchmal daneben stehe und denke, wenn ich jetzt mit meinem, dann kommt mir mein Jesus auch so klein vor. Kennt ihr das? Bist du etwa größer als die ganzen Glaubenshelden in der Bibel? Ich habe mich jetzt mit der Geschichte Abraham und Lot beschäftigt, weil ich das, ich wollte es eigentlich nicht sagen, nächste Woche in Lauter als Predigt nehmen will. Und ich habe nur mit den Ohren geschlackert, wie gläubig dieser Abraham war. Ist er etwa größer? Was sagt Jesus selber? Es gibt nichts Größeres, als wenn jemand sein Leben lässt. Jesus wurde das Leben nicht genommen. Das sagt er auch immer wieder. Er hat sein Leben gelassen. Für mich als Jugendlicher war das immer, unser Pastor hat das damals in der Jugendstunde so rübergebracht, da standen Legionen bereit, die sofort losgeschlagen hätten bei dieser Kreuzigung. Und ich habe mir gedacht damals in meinen Jugendlichen, ich hätte doch die Legion rangeholt, dass sich ja alles kurz und klein dreschen. Jesus hat so eine Macht und lässt sich so erniedrigen. Wie schwer fällt es uns, uns mal zu erniedrigen? Wie schwer fällt es uns, mal Entschuldigung zu sagen? Wie schwer fällt es uns, nicht zu hupen, wenn einer die Vorfahrt schneidet? Wie schwer fällt es uns, demütig zu sein? Weil heutzutage zählt das ja nichts mehr. Heutzutage muss man, wie muss man heutzutage sein? Ellenbogen, hart, Wort für Wort und dass ja keiner merkt, du bist schwach. Und jetzt komme ich zu diesem Satz, der mich am meisten beschäftigt hat. Dieser Satz, den Gott mir gleich aufgegeben hat. Das war der Satz für diese Predigt. Und ich habe mir dann erst den Text hergesucht. Wenn du wüsstest, sagt Jesus, wenn du wüsstest, wer zu dir sagt, gib mir Wasser. Wenn du wüsstest, wer ich bin. Und am meisten ist es, wenn ich Predigt mache, arbeitet es am meisten an mir, fängt es immer an zu arbeiten. Weiß ich wirklich, wer Jesus ist? Wer zu mir spricht? Wisst ihr, wer Jesus ist? Weißt du das? Oder bist du so langsam reingewachsen, von klein auf, Gemeinde, stellenweise haben dich die Eltern gezwungen, du gehst mit. Weißt du, wer Jesus ist? Oder haben wir das in unserer Leben schon vergessen. Wer ist Jesus? Weißt du, wen du bittest, wenn du deine Gebete sprichst? Weißt du, wer das hört? Den Satz nehmt ihr mit nach Hause und bearbeitet das für euch. Wisst ihr, wer Jesus ist? Manchmal ist das so abstrakt. Ne? In den meisten Filmen ist er so ein schmal, schultriger Mann mit langen Nachthemden und da läuft er zu und ist immer ernst. Und dann wird das manchmal sogar ein bisschen übertrieben. Da fängt jeden Satz mit wahrlich an. Wahrlich, ich sage euch, wahrlich, wahrlich. Wer ist denn Jesus? Ich las eine Geschichte meiner Vorbereitung von einem im Nahen Osten. Da wurde er ausgebildet als Sniper. Was ein Sniper ist, wisst ihr, das ist ein Scharfschütze. Und da wurde er ausgebildet von einer Terrororganisation, richtig gut zu schießen. Mit einem Schuss über viele hundert Meter Entfernung einen Menschen zu töten. Und das vorrangige Ziel seines Dienstes war, Christen zu erschießen. Die sich besonders heilig anstellten, auch die besonders heilig wirkten, zu erschießen. Und da machte es so gute Fortschritte, der junge Mann, dass seine Lehrer bald merken, den können wir losschicken. Den können wir losschicken, der ist soweit, der kann, der macht das. Und ihm wurde gesagt, je mehr er erschießt, desto mehr Eintrittskarten oder desto sicherer ist seine Eintrittskarte ins Paradies. Und er stützte an dem Satz von seinen Lehrern, je mehr Christen du in die Hölle schickst, desto sicherer ist dein Platz im Himmel. ist Tatsache, das ist in diesen östlichen Ländern, werden Menschen so indoktriniert, dass das so ist. Und da hatte er aber ein Problem, weil er kannte einige Christen und dachte, ich kann die doch nicht in die Hölle schicken. Selbst für Moslems ist die Hölle ein furchtbarer Ort und er wollte das eigentlich nicht, Menschen in die Hölle schicken. Und er merkte, dass waren mehrere Schüler, dass die auch alle ein Problem damit hatten und die wollten das nicht, die wollten Menschen nicht umbringen, bis er eines Abends in seinem Zimmer eine Stimme hörte, die sprach zu ihm, ich bin's und ich werde dir einen Helfer schicken. Damit könnte er nichts anfangen, wer ist wer und wer will mir helfen, wer soll mir helfen. Und er schlug sich damit rumher, bis er zufällig eine Bibel in die Hand bekam und er blieb bei diesem Kapitel Johannes 14, Vers 16 hängen. Und dort steht, wo Jesus sagt, ich werde euch einen Beistand, einen Helfer schicken. Und da hat es bei diesem jungen Mann angefangen zu arbeiten. Er wollte diesen Helfer haben und hat sich auf Jesus Christus eingelassen. Eigentlich für Moslems unvorstellbar. Sie kennen ihn als Propheten. Jesus steht auch im Koran als Prophet, der Wundertat, auch Wundertat. Aber er wird nicht als Sohn Gottes anerkannt. Wie auch übrigens die Zeugen Jehovas ihn nicht als Sohn Gottes anerkennen. Aber er ließ sich auf Jesus ein und Jesus änderte sein Herz. Und wisst ihr, was dieser Mann heute macht? Er ist Pastor im Nahen Osten, ist Pastor und bringt Leute in die Nähe Jesu, dass sie erkennen, wie Jesus ist. Und er sagte in den Abschlussgeschichte, sagte er einen Satz, die Menschen, die ich erschießen soll, die besonders christlich wirkten, das lege ich den Leuten heute nahe, wie sie besonders christlich sein können. Also Gott dreht, ne, Jesus dreht durch seine einfache Anwesenheit in deinen Gedanken, indem du dich auf diesen Jesus Christus einlässt. Ich hätte gerne einen Jesus, pam, pam. Ja, ich bin einer, ich brauche immer ein bisschen was Derbes, ne? Jesus Christus und ja. Und aber wie kommt Jesus meistens zu uns? Meistens ist es eine Stimme, die ist manchmal nervig, weil sie nicht aufhört. Ne? Weil die genau das trifft, was dich betrifft. Und die genau den Punkt aufdeckt und an diesem Punkt nicht locker lässt. Nicht bohren wie Zahnschmerzen, sondern er ist immer wieder da und sagt, du weißt doch, da ist doch was. Du kennst es doch. Wenn du wüsstest, wer ich bin. Und wir wissen es. Wir wissen es. Diese Frau ist erstmal ein bisschen perplex und dann sagt Jesus zu ihr, so geht die Geschichte weiter. Ich lese euch die Verse nicht vor, ich erzähle es mit meinen Worten. Geh nach Hause und erzähl es deinem Mann. Sagt Jesus zu der Frau und sie sagt, na, ich habe keinen Mann. Und dann sagt Jesus, ja, ich weiß, du hattest bis jetzt 5 Männer. Und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammen lebst, mit dem bist du auch nicht verheiratet. Jesus weiß Bescheid über unser Leben. Jesus weiß Bescheid. Und wisst ihr, was mich an dieser Geschichte beeindruckt? Ich wäre anders rangegangen an die Sache. Ich hätte gleich gesagt, pass mal auf, meine Gute. Du, ja, 5 Männer, ja, mit denen du jetzt zusammenlebst, hast du auch keinen Eheschein. Wir rollen mal das Pferd machen mal von der Seite los. Was wäre da bei euch passiert? Was hättet ihr da gemacht? Ich hätte gleich zugemacht. Ich hätte gleich dicht gemacht. Aber Jesus fängt anders an. Er erklärt dir erst, wenn du wüsstest, wer ich bin und das Wasser, was ich habe, das kannst du mit dem Wasser vergleichen, was hier drinnen in diesem Brunnen ist, nicht. Kannst du nicht vergleichen. Das Wasser, was ich habe, das macht nicht mehr durstig. Es klingt eigentlich viel zu schön, um wahr zu sein. Ich habe was, wo ihr nicht mehr durstig werdet. Und dann kommt der Arzt und sagt, erzähl es deinem Mann. Und sie sagt darauf nichts. Weil sie noch gedacht hat, ich kann es doch irgendwo verbergen. Ja, ich habe ja einen Mann gerade. Sagst deinem Mann, aber nee, du hast ja schon 5 Männer gehabt. Und mit dem du jetzt zusammenlebst, lebst du auch nicht unter dem Gesetz in der Ordnung. So viel zum Thema wilde Ehe. Jesus sagt dir das klipp und klar. Jesus weiß genau, was bei mir los ist. Er weiß genau, was bei euch los ist. Er weiß genau um die Schatten. Er weiß auch genau um das, was hinter der letzten, vorletzten, dritten Herzenstür noch versteckt ist. Das weiß er. Ein Glücker weiß es. Aber er möchte, dass du das auch ans Licht holst. Dass du sagst, ja Herr, hast du das auch noch? Ich lasse dich auch daran. Unser Jesus ist einer der leisen Töne. Und ich habe zum Schluss noch mal eine Geschichte, die kennt, denke ich, viele. Kennt ihr Jim? Jim, kennt ihr Jim? Ich kannte ihn bis da auch nicht. Jim ist aus Kenia. Die Geschichte kennt, denke ich, schon einige. Wenn ich es weiter erzähle, werden einige sagen, oh ja, kenne ich. Jim war ein bisschen heruntergekommener älterer Mann. Und Jim ging täglich in die Kirche. Punkt 12, die Tür ging auf, Jim kam rein, vor dem Altar, Jim was gemurmelt, Jim wieder raus. Das ging lange Zeit so, bis der Pastor mal sich Jim in den Weg stellte und sagt, was machst denn du hier? Ich bete. Jetzt war der Pastor so perplex, weil Jim wirklich nur reinkam. Stellt euch vor, hier kommt hier mal einer rein, mal ganz kurz diesen da und wieder raus. Zack, ich bete. Das sagt der Pastor, das kann nicht sein, dass du betest, das ist doch nichts. Was sagst denn du da, Jesus? Ich sage jeden doch den gleichen Satz. Ich komme rein und sage, hallo Jesus, Jim ist hier. Amen. Wieder raus. Und das jeden Tag. Dann wurde der Jim krank, kam ins Krankenhaus, hatte was mit dem Bein und es wurde sehr schnell gemerkt, in diesem Krankenhaus mit dem Jim ist irgendwas. Und sie legten dann eigentlich die hoffnungslose Fälle immer in Jims Zimmer, weil wo Jim war, war happy. Wo Jim war, war Freude. Wo Jim war, war einfach genial. Selbst Ärzte und Krankenschwestern gingen, wenn sie down waren, vorher bei Jim ins Zimmer und ach, das war bei Jim, war das genial. Jim hat gestrahlt. Bis eine Oberschwester immer sagte nochmal, Jim, heute doch würde man sagen, was nimmst denn du? Ja, was wirfst denn du dir ein, dass du so happy bist? Und das sagt der Jim, das liegt an meinem Besucher. Jim kriegt gar keinen Besuch. Jim hat die ganze Zeit im Krankenhaus keinen Besuch gekriegt. Doch, sagt Jim, jeden Tag um 12. Geht die Tür auf, Jesus kommt rein und sagt, Jim, Jesus ist hier. Mehr sagt Jesus gar nicht. Und jetzt wird mir es wieder schwer ans Herz. Das müsst ihr mitnehmen. Jim, wie sagt Jim? Drauf vertrauen, Jesus. Jesus wird dich nicht vergewaltigen. Jesus wird nie dich über deine Kräfte fordern, aber Jesus wird sagen, hey, Raphael, ich bin hier. Versteht ihr das? Wenn wir wüssten, und ich weiß es in meinem Herzen stellenweise nicht, wer er ist, wenn wir wüssten, wer da um uns wirbt, wenn wir wüssten, wer das ist, der sagt, hey, Jesus ist hier, dann kannst du eigentlich tiefenentspannt sein, egal was das Leben noch bringt, egal was dieser Globus noch bringt, egal was in deinem Leben noch geschieht. Hey, Jesus ist hier. Und er hat es uns versprochen, wie diesen Sniper dort im Nahen Osten. Ich schicke euch jemand. Ihr seid nicht allein. Das geht mir durch und durch, muss ich euch sagen. Und darauf habe ich heute auch gehofft. Ich bin euch morgen hierher gefahren und dachte, Gott, wenn du mich nicht irgendwo benimmst, dann wird die Predigt eine Katastrophe. Weil ich bin gar nicht so weit. Aber ich weiß eigentlich immer, wenn ich hier auf die Kanzel steige, ich weiß immer, da kommt gewaltig. Und das geht mir bei mir rauf und runter. Ich kriege Gänsehaut während dem Predigen, weil ich weiß, Jesus ist hier. Wir müssten eigentlich in unserem Gottesdienst irgendwo einen Stuhl immer hinstellen. Das ist der Stuhl für Jesus. Ich habe jetzt eine Geschichte gelesen von einer Familie im Zweiten Weltkrieg. Die haben zwei Söhne im Krieg gehabt und am Tisch haben die jedes Mal die zwei Teller mit hingestellt. So müssten wir mit Jesus umgehen. Und jetzt lassen wir das Müssen weg. So müssen wir umgehen mit unserem Glauben. Wenn ihr wüsstet, wer ich bin, wer euch sagt, ich nehme euch deine Schuld weg, ich nehme euch eure Schulden weg, ich rette euch. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht wohltuend? Wir müssen gar nicht viel machen. Nur auf ihn warten. kein großes Gebet. Ne? Was hat der Jim gesagt? Hallo Jim, hallo Jesus, Jim ist hier. Es reicht. Aber was steht denn hinter diesem Satz? Was treibt denn einen Menschen jeden Tag in die Kirche? Der Glaube, der hört mich. Wir singen jetzt weiter ein paar Lieder. Das nächste ist ein wunderschönes Lied. Du bist ein wunderbarer Hirt. Ein wunderbarer Hirt. Und ich biete euch an, wenn ihr aus offenem Herzen habt, wenn ihr sagt, ich muss heute mit mir beten lassen, ich brauche hier mal wieder einen richtigen Schub, dann kommt nach vorn, ich werde mit euch beten. Wenn es zu viele sind, schreie ich um Hilfe, dann müssen noch ein paar Älteste aus der Gemeinde herkommen. Geht nicht so nach Hause, wie ihr gekommen seid. Wenn da ein Schatten ist, und ich habe es auf dem Herzen, hier ist irgendwo ein Schatten, der zu groß ist, wenn da ein Berg ist, so ein richtiger Goliath, der dir Angst macht, dann komm nach vorn. Nutzt diese restliche Lobpreiszeit jetzt, dich segnen zu lassen, dich nach Gott auszustrecken, zu sagen, ja, ich brauche das. Komm, flüster mir ins Ohr oder red mit mir. Es bleibt wirklich alles hier. Das ist das, was wir brauchen, Gebet. Und zu wissen, Herr, kümmere dich drum. Ich bitte euch, under his wings nach vorne und wir singen weiter. Amen erstmal.